China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo Daniel, es hat lange gedauert, aber finally, wir treffen uns in dem Studio sozusagen für Podcast-Aufnahme. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Geht gut. Es ist kalt aktuell in Deutschland, aber soweit alles gut.
Ja, wir wollen aber über ein sehr heißes Thema sprechen, nämlich Foresight Trip China. Du bist immer sehr kreativ, hast immer neue Projektidee und das ist, glaube ich, nicht nur eine Idee, sondern wirklich tatsächlich auch umgesetzt, Foresight Trip in 2025. Darüber wollen wir sprechen, aber ich kenne dich schon gut genug, aber vielleicht nicht alle Zuhörer und Zuschauer. Vielleicht magst du über dich zwei, drei Sätze sprechen?
Ja, also studiert habe ich Politikwissenschaft, Ökonomie und Management, später meine Promotion in Kommunikationswissenschaft gemacht. Meine ersten Jahre in der Karriere habe ich viel Erfahrung in der Marktforschung und Unternehmenskommunikation gesammelt, mich viel mit Marketing und Markenimages beschäftigt, bin aber dann 2011 nach China, habe alle Zelte abgebrochen in Deutschland und habe da dann Managementfunktionen und Industrieerfahrung gesammelt in Managementfunktionen, vor allem im Business Development von chinesischen und österreichischen Unternehmen. Und vor 10 Jahren ungefähr entstand dann auch die Idee zu einer Business Development Communication Beratung, die wir Salt and Pepper genannt haben. Und die insbesondere deutschsprachige Unternehmen bei der Entwicklung, aber auch bei der Umsetzung von ihrem Brand Communication und Sales Communication in China unterstützt. Und dann, du meintest ja schon, ich bin ein bisschen kreativ oder mir ist immer schnell langweilig. Und mein jüngstes Projekt heißt Asia Pilots. Da habe ich mich mit einigen anderen China- und Asien-Veteranen zusammengetan, um mit der Hilfe von Machine Learning und der künstlichen Intelligenz Unternehmensinformationen zu sammeln. Der Bedarf steigt da ziemlich stark im asiatischen Jahrhundert, um zum Beispiel Innovation Scouting, Konkurrenzbeobachtung oder Supply Chain Optimierung zu unterstützen.
Ja, du hast zwei Unternehmungen aber das sollte ja noch nicht reichen, wie ich das gelernt habe. Und da hast du ein drittes Projekt gestartet, 2025 eine hochrangige Delegation nach China zu bringen. Und wie kam auf die Idee und wer war daran beteiligt?
Die Idee zu dem Foresight Trip, also was du meinst, ist dann vom OAV, also Ostasiatischer Verein oder German Asia Pacific Business Association. Mit denen zusammen haben wir einen Foresight Trip in die Greater Bay Area gemacht, also nach Südchina.
Nochmal ganz kurz, eine kurze Werbung für OAV. Mich hat schon beeindruckt, wie viele Jahre hat OAV schon?
Genau, die hatten letztes Jahr 125 Jahre Jubiläum. Also das ist einer der, ich würde sagen, wichtigsten und auch stärksten Verbände, vor allem wenn es um Asia Pacific geht in Deutschland, also Business Associations oder Business Verbände. Ich glaube ursprünglich von Hapag-Lloyd und so gegründet in Hamburg und berät auch die Bundesregierung bei allen möglichen Dingen, auch das Auswärtige Amt. Also ist schon eine der Schlachtschiffe oder der wirklich guten Verbände in Deutschland.
Sehr ja, schön. Also in Hamburg, die Location passt auch. Ja, wunderbar. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nein, alles gut. Genau, also wir saßen im, also die Geschichte war ziemlich einfach. Wir saßen letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das dann schon beim Mittagessen gemeinsam mit dem OAV, mit der Geschäftsführung vom OAV und 125-jähriges Jubiläum kam eben auf, 2025. Und der OAV hatte, glaube ich, 5, 6, 7 Jahre lang keine Delegationsreise mehr nach China gemacht. Mhm. Auch wegen der Pandemie natürlich.
Ja, klar.
Und ja, dann kam mir die Frage auf, ja Mensch, Daniel, du warst jetzt auch, hast die Regierung in Südchina beraten, jetzt einige Zeit, wollen wir ne, wäre das nicht eine gute Idee, so eine Delegation zu machen? Und ich bin sofort darauf angesprungen, denn in meiner Zeit, als ich die Regierung da auch in der Wirtschaftsförderung beraten habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, die Leute müssen nach China gehen, um wirklich zu verstehen, was da los ist und wie schnell sich das entwickelt. Ja. Und deswegen habe ich dann auch gleich gesagt, okay, lass uns doch versuchen, also lass uns nicht eine traditionelle Delegation machen, wo man viel essen geht und Meetings hat mit Regierungsvertretern und dann viele Bilder macht und so weiter, sondern lass uns wirklich ein Corporate Foresight Trip machen. Das heißt also ein Trip, bei dem wir wirklich Technologien und neue Technologien ausprobieren, anschauen, auch zum Anfassen, mit den Unternehmen wirklich sprechen, im autonomen Fahren, in der Low-Altitude Economy, Flugtaxis vielleicht ausprobieren, was wir dann tatsächlich auch geschafft haben. Also das kam direkt gut an, weil der OAV natürlich auch in der langen hat viel Erfahrung und weiß in der langen Historie, wie normalerweise solche Reisen ablaufen und was auch wirklich ein großer Need und Bedarf ist bei den Unternehmen. Und der ist schlichtweg, dass sie nach China gehen müssen, um wirklich zu verstehen, wie sich dort Zukunftstechnologien entwickeln, die bei uns noch nicht so weit entwickelt sind oder im Markt sichtbar sind.
Das heißt, mit meinen Worten, du sagst, traditionell gehen viele Delegationen nach China, habe aber sehr viel Programmpunkte mit Regierungsaustausch, roter Teppich, große Meetingraum und so diese klassische Bilder, Delegation, viele Gruppenbilder erzeugt, aber zu wenig Zeit verwendet, wirklich in die Hightech-Unternehmen in ihre Welt einzutauchen und mit der Unternehmer oder Manager auszutauschen, so dass der Mehrwert für vielleicht einen Manager oder einen Unternehmer nicht so groß wäre. Aber ihr macht anders. Ihr sagt, wir wollen eigentlich der Unternehmer, der Manager vom deutschen Mittelstand meinetwegen oder deutsche Konzerne viel mehr von dem innere Struktur, vom innere Leben berichten, warum manche chinesische Unternehmen jetzt mittlerweile so erfolgreich geworden sind. Das ist dann euer Ziel.
Richtig, genau. Also ich meine, es ist natürlich völlig legitim für politische Organisationen und Vertreter, solche Trips zu organisieren. Ich habe ja auch da Erfahrung. Ja, wir haben auch solche Reisen vorher auch nach Südchina zum Beispiel oder auch nach Shanghai schon mal organisiert. Nur ist es eben, wie du sagst, es ist dann oft so, dass man, ja, es bleibt eher, man besucht vielleicht Firmen, aber dann ist man nur im Showroom. Dann sieht man, man probiert es nicht wirklich aus, ja, und man kommt auch mit denen nicht in die Diskussion. Und ich glaube, das ist das Wichtige, wenn man sowas organisiert und auch Geld dafür ausgibt, dass man wirklich auch mit den Unternehmen ins Gespräch kommt. Also wir haben quasi unser Foresight-Trip-Konzept ist relativ einfach erleben, Insights, also Informationen und Marktdaten plus Reflexion. Also ganz gezielt zu schauen, dass wirklich die Sachen erlebt werden können, es auch ganz gezielt Informationen in Form von Präsentationen oder Marktreports, Marktdaten, exklusive Marktdaten gibt. Und dann auch gezielt in die Reflexion zu gehen, um wirklich zu diskutieren vor Ort, auch teilweise davor und auch danach, wie kann das vielleicht in Deutschland, Österreich oder der Schweiz in einem Unternehmen auch, was kann ich davon mitnehmen, was kann ich davon lernen, wie passt es bei mir rein in meine Transformation vielleicht, die ich gerade durchlaufe oder die ich anstoßen sollte, weil ich eben was gesehen habe, was disruptiv sein kann oder ja, ich einfach beachten muss in meiner Industrie oder in meinem Sektor.
Du hast ja gesagt, du hast ja zwei Unternehmungen, Salt and Pepper und Asia Pilot. Eins ist Startup, Technologie-Startup, das andere ist dann eine Agentur für Marketing und Business Development. Welche Rolle haben diese beiden Unternehmungen in diesem Delegationsprojekt und wie werden sie involviert?
Ja, also für uns... Also für mich schließt sich quasi mit dem Foresight Asia an der Stelle auch so ein bisschen der Kreis. Ja, weil wenn man jetzt Unternehmensentwicklung in China betreibt oder vielleicht sogar von China lernen will für den Weltmarkt oder für das Headquarter, für zu Hause, dann ist das auch immer ein Kommunikationsprozess letztendlich. Ja, und insofern ist quasi Kommunikation und Marktforschung so, das ist so der Kern, mit dem ich mich schon immer beschäftigt habe, so im weitesten Sinne. Und Salt and Pepper organisiert, oder mit Salt and Pepper organisieren wir wirklich vor Ort. Also wir entwickeln die Programme und Marketingmaterialien natürlich sowieso, aber wir organisieren vor Ort den Ablauf. Wir haben ein Team vor Ort in Shanghai. Das heißt, wir müssen auch in Südchina Kolleginnen und Kollegen und müssen halt gucken, dass das wirklich smooth abläuft vor Ort. Also das ist relativ viel Aufwand auch. Also jetzt einfach nur mal ein einfaches Beispiel. Zwischen zwei Unternehmensbesuchen fährt man in China in der Großstadt immer eine Stunde, eineinhalb Stunden locker. Und wenn man beim Mittagessen dann ein bisschen länger braucht als gedacht, weil das Restaurant nicht vorbereitet ist und die Bestellung noch nicht aufgenommen worden ist zum Beispiel, dann verliert man 45 Minuten und dann ist der ganze Tag irgendwie zu spät. Mhm. Man ist dann leicht mal zu spät. Also das wirklich ordentlich zu organisieren, das ist mir ganz wichtig und ich glaube, dass das auch so für die Teilnehmer extrem wichtig ist, dass man einen sauberen Bus hat und dass das alles gut smooth läuft. Und also das tun wir, und mit Asia Pilots ist es so, da liefern wir ja Marktinformationen, das ist ja die Hauptaufgabe, und da geht es eben um diesen Insights-Teil, also wirklich gezielt Marktdaten zu präsentieren, die man normalerweise nicht präsentiert. Auch da mal ein Beispiel: man macht sich keine Vorstellungen. Natürlich kennt jeder so DeepSeek jetzt, ja, und vielleicht noch das ein oder andere Reasoning-Modell von Alibaba, aber es gibt 10.000 Unternehmen in China, die sich mit irgendwelchen AI-Modellen beschäftigen, und Anwendungen sind noch viel, viel mehr. Das kriegt man normalerweise nicht so mit, und das mal zu zeigen alleine, wie viele Unternehmen gibt's da, und auch, oder Low-Altitude Economy. Ja. Also wir kennen hier Lilium und Volocopter. In China gibt es allein 57 Series D Invested Startups oder Scale-Ups dann schon. Scale tun sie noch nicht so wirklich, aber sie sind sehr weit in der Entwicklung, die solche Flugtaxen bauen. 57. Also das kann man sich bei uns kann man sich auch gar nicht vorstellen. Ja. Und da überhaupt mal so einen Überblick zu bekommen, das versuchen wir dann auch eben nicht nur vor Ort mit dem Erlebnis, sondern auch über Asia Pilots mit den relevanten Daten oder entsprechenden Daten und Marktinformationen zu unterlegen.
Ja, verstehe. Also du sagtest ja Erleben, Insights und aber auch Reflexion. Ne? Und du bist selber mit zwei Unternehmungen mit unterschiedlicher Rolle mit dabei. Aber wer ist sonst noch involviert und wer hat auch bei der Reflexion mitgeholfen?
Also bei dem letzten Trip, bei dem OAV-Trip natürlich der OAV, das war eine große Hilfe. Also ich würde mal sagen, ein guter und professioneller Foresight-Trip ist immer eine Teamleistung. Ja, also man muss sich um die Teilnehmer kümmern. Klar, man muss die Akquise machen, aber jetzt lassen wir mal die Akquise weg. Aber man muss sich um die Teilnehmer kümmern. Das muss jemand machen. Das hat jetzt Luisa De Falloir zum Beispiel beim OAV übernommen dieses Mal, und das war eine unglaublich große Hilfe. Ja. Das ist sehr viel Aufwand. Die reisen aus Unterschieden. Also bei so einem Trip, wo es um ein Thema geht, also Zukunftstechnologien in China, ist ja kein unternehmensinterner Trip in dem Fall, sondern ein Trip, wo eine gemischte Gruppe zusammenkommt, und die reisen aus unterschiedlichen Regionen vielleicht an, zu unterschiedlichen Zeiten, dann muss man hier und da vielleicht ein Airport-Pickup organisieren und so weiter. Also dass auch in der Vorbereitung, dass man Vorbereitungsmeetings hat, also das ist auch ganz wichtig, das haben wir auch gemeinsam gemacht, und insbesondere dann auch mit Porsche Consulting zusammen. Also Porsche Consulting war dann Asia Pilots der Insight-Partner, Porsche Consulting der Knowledge-Partner, und Porsche Consulting hatte sehr viel Marktwissen. Die haben ja auch lange Geschichte in China und größeres Team, haben dann also auch immer gezielt Präsentationen gegeben während der Reise. Immer wieder haben wir organisiert, dass wir auch Reflexions-Sessions haben einfach, wo es Präsentationen zu den Themen des Tages gab. Also zum Beispiel, wenn wir autonomes Driving gemacht haben, dann gab es eine Präsentation und entsprechende Daten zu autonomes Driving in China. Wie ist die Geschichte gewesen? Wie ist der aktuelle Stand? Welche Hauptplayer gibt es da? Und was sind die aktuellen Trends? Sowas. So, das sind im Prinzip die Kollegen, und natürlich das Team von Salt and Pepper habe ich bereits erwähnt.
Ja, klar. Und ja, nun ist die Programme oder Programmpunkte organisiert und man freut sich auf die Teilnehmer. Woher kommen die Teilnehmer? Aus welcher Art von Unternehmungen und welche Art von Branche ist dann eure Gruppe sozusagen später, die da in China sind?
Also Branchen war relativ gemischt. Also es waren große Konzerne dabei oder Vertreter, höheres Management, immer oberes Management von größeren Konzernen wie, ich weiß nicht, können wir, ist das, ich kann ja halt alle nennen.
Wir können auch die Namen weglassen, wenn du sicher bist, können wir gerne nennen, kannst du auch Unternehmen nennen, es ist ja kein Schande.
Wir nennen aus, nicht nur eins, wir nennen einfach alle, die dabei waren, also Siemens, Bosch, Klaas, TÜV Nord, auch von der Commerzbank, vom Top-Management oder ehemaligen Top-Management war jemand dabei und dann auch einige IT-Firmen zum Beispiel. Mhm. Und wir haben aber schon darauf geachtet, dass das immer, also entweder höheres, also oberes Management oder Inhaber sind. Mhm. Das war uns wichtig. Und das andere, worauf wir geachtet haben, dass es eben Industrie- oder industrienahe Unternehmen sind und nicht so viel, also keine Beratungen und so weiter. Also es ist wichtig, dass die Gruppe oder dass dann wir sehr stark selektiert und das ist so ein Grundprinzip, das ich auch für die Foresight Trips also und Foresight Asia in grundsätzlich weiterführen werde, weil es sich einfach gezeigt hat, dass es gut ist, wenn da Industrieexperten miteinander sprechen. Mhm. Die sind natürlich aus verschiedenen Industrien. Mhm. Das heißt, das ist schon interessant genug, weil man verschiedenste Perspektiven hat. Aber es ist einfach wichtig, dass sie einen gewissen Background haben. Also ein gewisses Verständnis für, weil wir reden ja hier über Hightech letztendlich. Wir reden viel Humanoid Robotics, Autonomous Driving. Das ist alles, das sind physische Produkte, das ist teilweise Infrastruktur letztendlich, Technologie auch. Und da ist es einfach wichtig, dass man so, dass die Leute zusammenpassen und jetzt kein Anwalt dabei ist, zum Beispiel, der fachfremd ist. Also jetzt ein HR-Anwalt oder spezialisierter Anwalt auf Arbeitsrecht zum Beispiel, der kann ja auch ein Interesse haben, nach China zu reisen, aber den würden wir jetzt normalerweise nicht mitnehmen, weil der nicht so richtig reinpasst
bei seinem Thema. Verstehe. Und das heißt, die Teilnehmer kennen sich so nicht. Woher wissen sie über diese Veranstaltung oder über diese Reise?
Also in dem Fall kannten sich die Teilnehmer, also die meisten Teilnehmer nicht. Mhm. Ja, kann natürlich viel Werbung gemacht über OAV. Mhm. Wir haben natürlich unser Netzwerk auch oder unsere Netzwerke auch angesprochen und Porsche Consulting. Also es war eine, auch da eine Teamleistung. Wir haben alle Porsche Consulting, OAV und Asia Pilots beziehungsweise Salt and Pepper unsere Netzwerke angeschrieben und akquiriert.
Und bei dieser relativ sozusagen heterogene Background-Situation, welche Erwartungshaltung haben die Teilnehmer im Vorfeld schon ausgedrückt und welche Erwartungshaltung sind für dich nochmal wichtig, um das Programm nochmal vielleicht zu überprüfen oder gegebenenfalls zu ergänzen?
Erwartungshaltung, also wir hatten ja ein, sagen wir es mal so, wir hatten ein sehr detailliert und ich denke auch sehr durchdachtes Programm. Es war ganz gezielt so, dass man einen Querschnitt oder einen Überblick über die wichtigsten oder die einige der wichtigsten Zukunftstechnologien bekommt, also autonomes Fahren, Low Altitude Economy, KI und Robotics im weitesten Sinne. So die Erwartungen, ich denke, also wir haben das ja auch so promoted, sie haben sicherlich erwartet, dass es eben diesen, und es kam auch sehr gut an, dass es diesen Mix gibt zwischen, also dass man nicht eben viele Government-Meetings oder so offizielle Termine, nennen wir es mal ganz allgemein, hat, sondern wirklich auch zu den Unternehmen hingeht und auch wirklich die Sachen ausprobieren kann und auch mit den chinesischen Kollegen in diesen Unternehmen in den Austausch kommt. Das war eine Erwartung, die haben wir Also soweit ich das Feedback war gut an der Stelle. Mhm. Ja, ansonsten
Bei der ersten Kennenlernen-Workshops, ich habe ja Workshops organisiert, dann kommen die Teilnehmer frisch zusammen und sagen, hey, ich bin auch mit dabei, welche Firma kommt man, stellt man sich vor. Was waren die erste Frage von den Teilnehmern an euch als Reise, also Delegationsleitung, und welche, sag mal, Interessepunkt haben Sie da geäußert? Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern an die ersten Webinare.
Also wir haben eigentlich direkt, vielleicht war das Programm auch einfach so passend oder es hat einfach das so die Erwartungen getroffen. Also vom Programm her,
ohne Rückfrage,
gab es jetzt keine großen Änderungswünsche oder Rückfragen. Also es war relativ klar, die Firmen, es war ja, wir hatten es ja beschrieben, wo wir hingehen oder was, wer die Firmen sind, was wir dort machen wollen. Da gab es eigentlich jetzt so erwartungstechnisch
schon voll erfüllt. Welche Firmen waren das denn, die ihr besucht habt?
Ja, also welche Firmen haben wir besucht? Die Firma IHANG haben wir besucht, ja, also eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing, also Flugtaxi, aber auch andere Drohnen. Wir waren bei DJI im Flagship Store. Dort kann man auch Drohnen ausprobieren. Bei DJI ist es immer ein bisschen schwierig, direkt reinzukommen. Ja, auch jetzt politische Situation und so weiter. Und Dual Use, autonomes Driving, die Firma V-Ride, Guangzhou Automotive Group. Dann haben wir noch Tencent besucht, das größte Unternehmen Chinas. Oder
Finanzen. Ja, das sind dann sehr viele Technologie-Konzerne, die wir alle aus Medien wissen. Und ihr wart ja nicht nur bei den Unternehmen in den Meetingräumen, ihr wart sicherlich auch zwischendurch auch so unterwegs. Wie habt ihr das Programm nochmal um, sagen wir mal, Freizeitprogramm ergänzt?
Also da war ich auch, ich glaube, wir waren relativ deutlich. Ich glaube auch, das kam gut an. Das ist ja keine Freizeitreise. Ein Foresight-Trip ist keine, wir fahren mal nach China und machen ein bisschen kulturellen Austausch und gehen chinesisch essen. Wir haben natürlich darauf geachtet, zum Beispiel beim Essen, dass wir möglichst variantenreich, also Hotpot und Cantonese Food und ja, so, dass das ein bisschen gemischt ist und auch immer ein bisschen erklärt natürlich und so weiter. Ist natürlich in China immer wichtig, das Essen. Wir haben auch Abendprogramm gestaltet natürlich, sind zum Beispiel im Canton Tower, also im Guangzhou Tower, im 106. oder 7. Stock über der Stadt an einem Tag zum Abendessen
gewesen. Also man kann so essen, während man diese Aussicht genießt.
Genau, sozusagen. Richtig, ja. Ne? Genau, also das, wir waren da immer sehr, sehr direkt in der Kommunikation auch, und das kam auch gut an. Ich glaube, dass das auch die Erwartung war. Essen Foresight Trip ist keine Lustreise oder kein, wir fahren mal nach China und machen ja viel Essentermine und schauen ein bisschen rum und kulturellen Austausch. Das ist natürlich auch Teil, aber es ging vor allem sehr stark um die Unternehmen, um China-Speed wahrzunehmen. Um China-Speed zu verstehen, sind wir auch nicht nur zu den Unternehmen, sondern wir haben zum Beispiel auch von Shenzhen nach Guangzhou die High-Speed-Train benutzt, was für alle Teilnehmer tatsächlich mindblowing war, würde ich jetzt mal, oder für die meisten, die es noch nicht kannten, mindblowing war. Und ich war dann selber überrascht, weil einige Teilnehmer, also das lief so smooth ab, ne, die sind dann mit, wir haben das natürlich vorher bestellt, du bestellst das alles online und dann gehst du ja nur mit deinem Passport dahin, scannst den und läufst durch, so wie bei uns in der am Flughafen eigentlich nur. Und das lief so smooth ab, dass einige Teilnehmer, die selbst noch nie in China waren, die am letzten Tag von Hongkong aus zurück nach Deutschland geflogen sind, gesagt haben, ach komm, ich fahre mit dem Schnellzug von Guangzhou alleine nach Hongkong. Oder die waren zwar in der Gruppe, aber sie haben gesagt, okay, wir fahren alleine. Und ich habe dann erst gedacht, soll ich mitfahren oder nicht mitfahren? Aber sie haben mir versichert, hat sie schaffen geklappt. Das. Und es hat alles wunderbar geklappt. Also da haben wir wirklich geschafft, China Experience zu vermitteln, richtige Erfahrungen zu vermitteln. Und wir haben natürlich auch kulturelles Programm gehabt. Also wir haben natürlich zum Beispiel beim Essen, bei den Abendessen immer geguckt, dass man verschiedene Küchen, chinesische Küchen oder chinesische Cuisine hat, also Hotpot zum Beispiel, aber auch Cantonese Dim Sum und so weiter. Und haben so Highlights eingebaut, wie zum Beispiel im Canton Tower im 106. oder 7. Stock mit bei Aussicht über die Stadt einmal Abendessen zu machen. Und die ein oder andere Gruppe, ich habe mir sagen lassen, sind auch nochmal im Club.
Ach so, abends. Noch zusätzlich.
Da hat sich das
abgeseilt.
Genau, aber das, okay. Da hat sich das Orga-Team zurückgehalten.
Damit das habt ihr nicht mitorganisiert.
Das haben sie selber hinbekommen. Okay. Das haben sie ganz alleine hinbekommen.
Ja. Sehr schön. Also das heißt, ihr habt auch ein bisschen Freizeit gehabt. Was haben die Teilnehmer am meisten beeindruckt, egal positiv oder überraschend, die zum ersten Mal in China sind?
Also es nicht, also zum die das erste Mal in China waren, aber durchaus auch die schon mal vorher in China waren, weil einige Teilnehmer, also ich betone das immer, weil das so ist eigentlich, okay, es gibt natürlich Leute, die schon mal in China waren, aber die waren da vor fünf oder vor zehn Jahren. Mhm. Und das ist schon überhaupt gar nicht mehr das China heute, das damals war. Also viele Dinge haben ja viele überrascht und beeindruckt, die sowohl das erste Mal dabei waren, als auch die vor einiger Zeit schon mal in China waren. Ich nehme mal drei Dinge raus. Das eine ist, wie weit die Unternehmen und die Technologien entwickelt sind. Mhm. Und zwar jetzt nicht nur im Labor, sondern wie das auch ausgerollt ist in dem Markt.
Also wie weit die Technologie schon in Anwendung sind.
Richtig, sozusagen. Ne? Also genau. Also wie weit es auch in der Gesellschaft integriert ist. Mhm. Und wie China oder auch die chinesische Regierung oder die Gesellschaft insgesamt, Wirtschaft und Politik, auch dieses Innovationsmanagement betreibt. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, autonomes Fahren. Die Firma WeRide hat das Headquarter auf einer kleinen Insel im Fluss in Guangzhou, auf dem sogenannten Bio Island. Und dort gab es schon mindestens vor 5 Jahren gab es dort schon autonome Busse, die so im Testbetrieb gefahren sind.
So lange her schon.
Ja, also das müsste ungefähr stimmen, ja. Also das war, als ich dort war, 2022, ja, also 4 oder 5 Jahre. Mhm. Aber der eigentliche Punkt ist, dass es da dann auch teilweise immer noch einen Fahrer drin gab. Mhm. Also jemand, der mitgefahren ist, zumindest der aufgepasst hat. Aber der Punkt ist, dass diese Busse auf dieser Insel, nur auf dieser kleinen Insel, für die Öffentlichkeit verfügbar waren zu benutzen. Das heißt, auf dieser Insel fahren am Wochenende Oma und Opa mit den Nicht-Enkeln oder der Nichte-Neffe und konnten dann diese Busse auch ausprobieren. Und damit erzeugt man, jetzt kommen wir wieder zur Kommunikation, erstmal erzeugt man Erfahrungen und nimmt Ängste, aber man produziert auch natürlich wahnsinnig viel Content, weil die natürlich das filmen und ihren Freunden und Verwandten schicken. Und das gehört eben zu erfolgreichem Innovationsmanagement auch dazu, insbesondere bei solchen Dingen, die eher Infrastrukturinnovationen sind und die nicht im Labor stattfinden, wie in der Biotechnologie zum Beispiel. Eine andere Geschichte oder eine andere Sache, die die Teilnehmer auch im Nachgang, im Feedback betont haben, was sie sehr überrascht hat, ist das Selbstbewusstsein vieler chinesischer Unternehmen. Das ist vor allem denen aufgefallen, die auch früher schon in China waren.
Ja.
Die haben gesagt, okay, ich war hier das letzte Mal vor 5 oder 10 Jahren zum Einkauf zum Beispiel, Purchasing. Und die sprechen ganz anders als früher. Mhm. Also die Unternehmen sind viel selbstbewusster. Mhm. Die erzählen selbstbewusst, wie sie in Middle East bereits Dinge, also Services implementieren, an welche Unternehmen sie liefern. Also das.
Ja, wobei 5 bis 10 Jahre, das ist ja gar nicht so lang.
Ne? Nein, das ist nicht lang.
Die Entwicklung hat sich innerhalb von sehr kurzer Zeit vollzogen. Das ist schon beeindruckend. Ja?
Richtig, ja. Und ich kann dir das auch aus der persönlichen Erfahrung mitteilen. Also ich weiß, jetzt nehmen wir mal die Firma WeRide, die kenne ich jetzt seit 6 Jahren selber. Mhm. Ich war immer mal wieder da.
Ja.
Und bin mit den Kollegen eigentlich regelmäßig in Kontakt gewesen, immer mal wieder. Und ich merke ja auch, wie die sich verändern. Mhm. Also wie denen ihr Horizont sich verändert. Am Anfang war es immer so, ja, wir fahren hier ein bisschen so in Guangzhou auf dieser Insel rum. Mhm. Und es war immer alles sehr kontrolliert, auch von den Abläufen. Diesmal war das so, die Teilnehmer haben gesagt, okay, wir sind jetzt mal mit dem Bus gefahren, können wir auch mal dieses Robotaxi ausprobieren? Mhm. Und dann so, die Kollegen haben nur gesagt, ja, springt rein, schnallt euch an und dann drückt den grünen Knopf. Mhm. Und dann ist das losgefahren. Ne? Also ja. So
sie völlig sind sicher über ihre Lösung. Ne?
Genau, sie sind sicher selbstbewusst über die Lösung funktioniert. Mhm. Sie wissen, die Technologie ist da, die wird auch bleiben, jetzt mal beim autonomen Fahren auf jeden Fall. Und das zieht sich aber so durch die ganzen Industrien oder diese Zukunftstechnologien durch.
Ja, das
und
klar, das mit der Selbstbewusstsein, wenn man jetzt auch sogar merkt, jetzt kommen noch mehr, wahrscheinlich ihr seid nicht die einzige Delegation und es kommen immer mehr auch ausländische Delegationen zu uns, um von uns zu lernen, das fördert ja auch nochmal dieses Selbstbewusstsein. Ne?
Ja, das auch. Also das natürlich, auf jeden Fall. Ich zitiere jetzt mal einen Teilnehmer, ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung und vielleicht nehmen es die chinesischen Kollegen nehmen es natürlich und Freunde und Freundinnen nehmen es auch nicht so wahr. Aber wie hat er gesagt? Ja, früher war das so, dass man schon über Deutschland mit Respekt gesprochen hat. Heute wird Deutschland eher ein bisschen belächelt. Und das hat seine Perspektive sehr stark. Ich ist nicht in einer gemeinen Art, also nicht in einer gemeinen Weise belächelt oder so. Das ist ja wäre auch
nicht kulturell. Auslachen.
Genau, nicht auslachen, aber schon. Man sagt, okay, bei euch funktionieren die Züge nicht und das Label Made in Germany ist nicht wirklich mehr so. Das sehen wir ja in vielen anderen Bereichen auch, aber es funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Ja. Und das haben sie schon auch wahrgenommen. Also gerade die China von früher kannten. Und das Dritte, und das hat mich besonders ganz wahnsinnig gefreut, weil ich das immer versuche zu erklären. Aber das kann man eben, manche Dinge kann man ganz schlecht erklären. Die kann man
muss ja vor Ort selber erleben.
Man muss erlebt haben. Ja, und das ist so ein Ding, es wurde von vielen Teilnehmern gesagt, die Freundlichkeit der Menschen und die Offenheit der Unternehmen, ihre Ergebnisse, ihre Innovationen zu teilen, ihre Technologie zu erklären und auch die Offenheit, Wissen, Erfahrung auszutauschen und potenziell Partnerschaften einzugehen. Mhm. Das hat alle wahnsinnig, also wirklich, würde ich jetzt sagen, ich habe mit 80% der 20 Teilnehmer gesprochen. Das hat alle wahnsinnig beeindruckt und überrascht.
Das heißt, die Teilnehmer haben nicht erwartet, wie offen die Lösung präsentiert würde, vielleicht auch ein bisschen Hintergrundwissen von der Lösung auch mitgeteilt wird.
Richtig. Also das, man ist ja bei uns, also das ist so, ja, wenn man jetzt bei uns zu Technologieunternehmen geht, dann ist es ja schon normalerweise relativ restricted, sage ich jetzt mal. Ne? Es ist alles sehr streng, vor allem wenn es dann in Richtung R&D geht und so weiter. Und es werden, ja, also es werden...
Aber da fällt mir was ein. Wie ist da bei der Anmeldeprozess? Wenn ich jetzt bei großen Automobilkonzernen aus Wolfsburg mich anmelde und da dort eingehe, das ist ja fast wie eine Passkontrolle halt. Ne? Also wie ist es da bei euch gewesen, wenn ihr jetzt die Delegation dort bei unterschiedlichen, es sind auch namenhafte Unternehmen durchaus dabei, DJI oder Tencent oder so. Wie war dieser Prozess?
Also wir haben natürlich, und das denke ich ist international Standard, vorher unsere Teilnehmerliste geschickt mit den Namen und den dazugehörigen Unternehmen und Funktionen, ist normal. Wir haben aber bei keinem Unternehmen Passkontrollen gehabt
oder also irgend sowas. Man kann so 15 Namen liefern, aber 15 ganz andere Gäste mitbringen, theoretisch. Weil ihr keine Passkontrolle
soll man natürlich
nicht. Soll man natürlich nicht. Aber letztendlich, das war nicht so streng wie jetzt bei...
Nein, das war nicht so streng und das ist jetzt bei Startups vielleicht jetzt nicht so verwunderlich. Das war aber auch nicht so bei Tencent oder bei Guangzhou Automotive Group in die Produktion rein oder sowas. Und ganz ehrlich, also das ist ein guter Punkt, denn das einzige Mal, wo ich ein Ticket, also es gibt natürlich auch in China Unternehmen, die so ein Ticketing-System haben. Ich vermute, dass das Tencent auch hat, aber wir haben ja einen guten Kontakt hin und deswegen wurde das vorher, wir haben das vorher halt so organisiert, dass die Gruppe als Gruppe angemeldet ist natürlich. Aber das einzige Mal, dass ich tatsächlich ein Ticketing-System auch in der Gruppe erlebt habe, war bei Alibaba in Hangzhou mal, als ich da zu Besuch war mit dem Deutschen Küchenverband. Aber ansonsten ist das ein guter Punkt. Ja, also es gibt es wenig, es gibt dann ja, auch diese ganzen...
Das zeigt auch ein bisschen die Offenheit oder Selbstbewusstsein. Vielleicht auch, man kann den Prozess auch ein bisschen verbessern, sicherlich. Was ist mit dem Mobilfunk gewesen? Wurden die auch zugeklebt? Was ist mit der Handhabung von Fotografie oder nicht? Wie ist da sozusagen die Regeln gewesen?
Also wie meist in China gab es natürlich Regeln,
okay.
offiziell, die immer eingehalten worden sind. Wir haben ja auch selber ein Videoteam und Kamerateam dabei gehabt. Es gibt natürlich schon bei bestimmte Bereiche, wo die Unternehmen sagen, also hier bitte kein Video machen zum Beispiel, obwohl dann Fotos wieder erlaubt sind. Also das ist auch so. Ja. Aber es gibt schon hin und wieder mal so bei Tencent in bestimmten Bereichen, wo ich sagen, also hier jetzt bitte keine Fotos machen, das gibt es schon bei den richtig großen.
Aber auf jeden Fall nicht übermäßig sicherheitsprozessorientiert und nicht übermäßig auch so, dass man das als lässig empfindet, dieser Prozess.
Nein, das auf keinen Fall und ich weiß, also das kann man jetzt drüber spekulieren, warum das so ist, aber ich nehme das ganz oft so wahr, dass die, also gerade in diesen Technologieunternehmen und Zukunftsbranchen, da ist es einfach so, die wissen genau, der Speed ist so schnell, die Veränderung ist so schnell, also wenn du jetzt heute hier was fotografierst, das ist in 6 Monaten sowieso schon wieder outdated. Ja?
Naja, das stimmt.
Da kommt auch ein gewisses Selbstbewusstsein oder Entspanntheit, sage ich jetzt mal an der
Stelle. Sozusagen, ihr Deutschen könnt uns sowieso nicht überholen, wenn wir, solange wir noch rennen, sozusagen.
Das wird es ganz gut treffen, ja. Also das ist, ja.
Naja, ein anderes Thema. Ihr habt ja ein fixes Programm. So, ihr arbeitet die Unternehmen ab. Und welche Themen gibt es so zwischendurch von den Teilnehmern, sodass sie dann auf euch zugekommen sind und sie wollen dies vielleicht anderes nochmal extra wissen? Oder gibt es irgendwelche Punkte, die Teilnehmer gerne mit euch als Reiseleitung nochmal diskutieren wollen, Auseinandersetzung oder einmal eure Meinung dazu auch holen möchten?
Also die gab es natürlich. Auch da nehme ich mal wieder zwei Dinge einfach raus. Da gab es natürlich viele, aber es gab zum einen so Einzelfragen, also ganz konkrete Learnings, die man auch nochmal, also wo jemand ein echtes Learning hatte und ein Licht aufging sozusagen, aber man möchte das einfach nochmal vertiefen. Dazu haben wir ja auch die Reflexionsmeetings gemacht, aber es gab es natürlich auch in individuellen Gesprächen. Zum Beispiel ist einem großen Technologieunternehmen aus Deutschland aufgefallen, dass es doch ganz gut wäre, wenn man seine Digital Services auch als Tencent Mini-Programm anbietet und nicht nur auf der im Apple Store und auf dem Android Store, weil man eben während der Reise reflektiert hat, wie groß dieses Ökosystem, dieses Mini-Programm-Ökosystem von Tencent ist oder auf WeChat ist. Und man dann gesagt hat, okay, dann müssen wir wohl schon da auch aktiv werden und dort unsere Apps oder Digital Services auch mit anbieten. Mhm. Das sind immer schöne Momente für einen Organisator. Deswegen organisieren wir es ja, dass man wirklich was mitnimmt und was lernt. Das andere ist so eine allgemeine Frage, was ich auch super spannend fand tatsächlich, war, dass wir sehr viele Diskussionen und auch also Diskussionen und Reflexionen hatten, wie in China und wie die chinesische Regierung und Gesellschaft Innovation macht. Mhm. Also wie wirklich die Unternehmen, das war so ein großes, das ist ja bei uns so, wir hören ja immer der Überstaat in China und das ist alles zentral organisiert. Ja. Also das war das eine, da kann ich natürlich aus meiner eigenen Erfahrung mit der Arbeit mit Guangzhou und Huangpu District sehr viel immer beisteuern, wie föderal China eigentlich ist an vielen Stellen, ja, also gar nicht zentral organisiert. Ja. Und halt insgesamt, wie dieses Gesellschaftliche, also wir haben das auch so wahrgenommen und das war auch bei eigentlich allen Unternehmen, aber man hat es auch in der Werbung gesehen, auch in den Bildern, man kann es ja nicht lesen, die meisten der Teilnehmer, aber ein positives Bild von Technologie und Mensch im Zusammenleben für eine bessere Zukunft, so fasse ich das jetzt mal zusammen. Und da haben wir sehr viel drüber gesprochen. Also wo ist eigentlich unsere Vision in Deutschland,
ja,
wie Deutschland in einem Internet of Things Zeitalter, wie schaut unsere Gesellschaft aus?
Ja.
Welche Vision haben wir da? China hat eine klare Vision,
genau.
Die ist natürlich wandelbar. Aber da haben wir sehr viel drüber gesprochen und wie dieses Innovationsmanagement, wie das gelingen kann.
Was kam ihr zum Ergebnis? Was ist die Vision für Deutschland? Vielleicht ist es jetzt die Million-Dollar-Frage, die jetzt beantwortet. Was kam so aus der Gruppe so als Vision? Hat man nur die Vision vermisst oder hat man bestimmte Richtungen auch nochmal andiskutiert?
Das Traurige ist tatsächlich, dass man die Vision vermisst. Ja? Also wir haben diese Vision, wir haben zwar so, ja, es ist relativ kleinteilig, aber als Gesellschaft insgesamt, ja, ich denke da auch persönlich sehr, sehr viel drüber nach. Ich habe ja eingangs gesagt, ich habe mal Politikwissenschaft studiert und habe auch Politik beraten, ganz früher mal. Und es ist schon, ich erinnere mich immer gerne an Robert Habeck und Christian Lindner, die sich darüber gestritten haben, wie man Innovation in Deutschland fördert. Mhm. Und die haben sich gestritten, wie man das macht. Und ich habe immer gesagt, ihr habt ja beide, also ich habe es nicht denen gesagt, aber ich habe mir immer gedacht, ihr habt beide ja recht. Mhm. Der Lindner wollte einfach, dass die Unternehmen weniger Bürokratie haben und einfach schneller arbeiten können. Mhm. Und der Habeck hat gesagt, wir müssen da investieren. Mhm. Und die haben ja beide recht. Sie haben ja von meiner Meinung von unterschiedlichen Dingen gesprochen. Das eine, es sind natürlich Biotechnologieunternehmen und digitale Unternehmen und so, die was im Büro und im Labor machen. Das kann man anders fördern und muss man anders fördern als Infrastrukturinvestitionen, wie ich die nenne. Das heißt also in der neuen Mobilität zum Beispiel, in der Low-Altitude-Economy, künstliche Intelligenz, das ist letztlich auch Infrastruktur, die aufgebaut werden muss in Form von Servern und Rechenzentren etc. Und da fehlt uns grundsätzlich ein Verständnis. Also ich glaube, dass uns dann ein Verständnis auch in der Politik, aber auch in der Gesamtgesellschaft abhanden gekommen ist, was dafür notwendig ist, um das überhaupt umzusetzen.
Ja, also ich denke, die Eindrücke kann entstehen, insbesondere für die Teilnehmer, die aus Deutschland heraus nach China gehen. Aber ihr habt ja auch noch Teilnehmer, die sozusagen von den chinesischen Niederlassungen einige deutsche Unternehmen kommen, die dazugekommen sind. Und was waren für die Learnings oder wertvolle Eindrücke aus dieser Reise?
Ja, ich denke also, dass für diese Teilnehmer natürlich auch nochmal, also insbesondere, weil es sich um Südchina handelt, also wir haben ja sehr viele deutschsprachige Unternehmen im Raum Shanghai, im Großraum Shanghai, sagen wir jetzt mal Jiangsu, Zhejiang und so weiter. Aber in Südchina haben viele der Unternehmen noch nicht so richtig einen Footprint und verstehen Südchina. Mhm. Südchina ist schon, tickt schon auch ein bisschen anders. Mhm. Und ich habe ja föderal bereits angesprochen, es ist nicht so ganz einfach mal so aus Shanghai heraus in Guangdong oder in der Greater Bay Area Fuß zu fassen und wirklich Business zu betreiben und voranzutreiben und auch Innovation. So von daher ist es auf jeden Fall für diese Teilnehmer auch immer interessant, in diese Region mitzugehen und natürlich Industrien, in die man sonst normalerweise nicht kommt. Das geht uns ja auch allen so, dass wir in gewissen Industrien eben verstärkt unterwegs sind. Und da hilft es natürlich schon, wenn ich meinen Horizont ein bisschen gezielt erweitern kann, insbesondere dann, wenn ich jetzt zum Beispiel potenzielle Geschäftsfelder oder neue Geschäftsfelder aufmachen will oder mir dringend anschauen sollte, weil meine Produkte auch dort oder Lösungen auch dort gebraucht werden könnten.
Also früher habe ich immer deutsche Manager erlebt, wenn sie in China unterwegs sind, sie können einem ja ein Lied singen, wo China alles noch besser machen kann. So, wenn wir jetzt über deine Delegation im letzten Jahr nachdenken würden, die Gruppe waren da. Welcher Punkt habt ihr über China oder aus der Eindruck heraus über China gesprochen, wo China sich noch verbessern kann? Oder gibt es überhaupt so einen Punkt, so eine Situation? Wenn dann, welche Punkte habt ihr darüber gesprochen?
Also, das ist, auch da ist es so, also ist es einfach gut und wichtig, dass man auch vor Ort ist. Denn es gibt natürlich schon bei so einem Foresight-Trip, wenn man den gut organisiert, dann merkt man, wie weit diese Technologien sind. Und natürlich sind nicht alle Technologien und nicht alle Firmen schon da, wo man, ja, wie man das so wahrnimmt, vielleicht manchmal, wenn man viele Videos auf LinkedIn sieht. Also ich sage jetzt zum Beispiel mal in Humanoid Robotics oder in Robotics insgesamt, da gibt es schon viele Firmen, auch in China. Einige sind auch schon echt weit, viele andere aber noch nicht. Und man bekommt also, jetzt wenn ich jetzt mal einfache Service-Roboter nehme, dann hast du ja, du kennst es, in jedem Hotel in China, selbst in einem Low-Budget-Hotel, hast du an der Rezeption einen Roboter stehen, in den der Concierge deine McDonald's-Bestellung oder was auch immer reingibt und der fährt automatisch hoch in den Aufzug zu deinem Zimmer, klingelt bei dir und du kannst dir das entnehmen. Das gibt's also so schon sehr breit. Andere Lösungen, die mal komplex sind, sind noch nicht so breit. Also man bekommt, das ist halt so ein Vorteil, die Sachen sind schon weiter als bei uns, auch in, also implementiert im Markt und sichtbar. Aber man bekommt auch ein besseres Gefühl, wo man noch nicht so weit hinterher ist vielleicht.
Ja, gut, das ist ja vielleicht so ein bisschen in der Natur der Sache. In manchen Bereich oder Technologiebereich sind nur noch weniger Spitzenreiter und das große Feld ist noch ein bisschen weit dahinter. Aber das ist erstmal nicht unbedingt das, was China noch verbessern kann, weil das ist ja eigentlich in der Natur der Sache. Gibt es überhaupt noch so ein Gebiet oder Prozesse, wo die Manager, das sind ja alle Manager, erfahren, sie haben viele sind alle Würfe, die viel Schnee schon gesehen haben. Und was haben Sie denn gesehen, wo Sie sagen, spontan, das würde ich vielleicht ein anderes verbessern? Das hast du nicht so erlebt, oder?
Naja, also das war eher so, also der Fokus war wirklich sehr stark, jetzt auch bei dieser Gruppe, sehr stark darauf, was können wir in Deutschland von China lernen und was müssen wir anders machen in unserem Unternehmen.
Gut, da habt ihr andere Schwerpunkte, das dann.
Ja, die zu langsam sind, wo ich sage, okay, ich muss da in meinem Team oder ich muss in meiner ganzen Organisation und Abteilung, ich muss da einfach jetzt mal irgendwie disruptiv sein, damit sich mal was bewegt.
Ne? Alles klar. Ihr habt ja die Antenne in die Verbesserungsrichtung ausgerichtet.
Sehr stark,
Klar, auf der anderen Seite, ich würde sagen, die Manager, sie können nicht anders, weil wenn sie schauen, wenn sie einen Bereich vielleicht nicht so ganz organisiert ist, dann werden sie automatisch sagen, ob man hört oder nicht hören möchte. Das liegt in der Natur der Sache. Aber das ist schon mal auch eine Aussage, dass es sind nur nicht gemeldet worden, wo Prozesse im Unternehmen oder in der Gesellschaft oder in Infrastrukturbereich, in der Verkehr, wo man vielleicht noch hätte besser machen können. Und was ich jetzt noch so vom Punkt habe, wenn wir jetzt über die 5 Tage haben, die Tage sind durch, die Manager sind nach Hause gekommen und man hatte die Vision, über die Vision gesprochen, was Deutschland wohl nicht hat. Aber das ist ja wirklich weit vor einem weg. Egal, wie groß das Unternehmen ist, man ist ja ein Unternehmen. Du hast ja gesagt, vieles ist doch in der Politik entschieden, dass Deutschland noch keine sichtbare Vision alle Unternehmen präsentieren können. Das ist für mich ein eindeutiger Nachteil, Standortnachteil sogar für Deutschland, dass ein Land keine Vision hat, was die Stütze ist für die Wirtschaft und für die Wirtschaftspolitik. Und das ist ein Standortnachteil.
Absolut.
Aber die Unternehmen können wirklich nicht direkt was machen. Welche direkte Maßnahmen haben die Unternehmen an sich für sich identifiziert, die sie, ich sag mal, am letzten Tag oder sofort nach der Reise noch vornehmen möchte? Wenn jetzt ein paar Tage schon alt ist, dann ist es natürlich mal, ist klar, wieder in den Alltag eingetaucht. Aber was waren die so spontane Idee, was man machen möchte?
Also ich glaube, eine grundsätzliche Geschichte ist beim Thema China Speed oder Geschwindigkeit, wenn das sagen immer China Speed, aber geht einfach um die Motivation. Ich glaube, viele haben die Motivation mitgenommen oder das Verständnis auch artikuliert, dass sie verstanden haben, okay, wir müssen schneller werden. Also wir müssen uns wirklich auch im Top-Management, ich muss das zum Board pitchen, ich muss auch mit den Videos, die wir gemacht haben und so weiter, das hilft natürlich dann. Wir müssen uns überlegen, wie wir schneller werden können. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Also viele sind ja auch deswegen mitgefahren, aber da hat sich quasi das bestätigt und das haben sie sich auch vorgenommen. Das andere ist, dass sie wirklich angefangen haben, sich konkret mit der Konkurrenz aus China zu beschäftigen. Mhm. Also sich wirklich mal vorgenommen haben, okay, oder ja, zugegeben haben, okay, wir gucken uns natürlich den Weltmarkt immer an, aber bis jetzt haben wir sie nicht so wirklich ernst genommen. Mhm. Aber jetzt nehme ich sie ernst. Und das heißt, ich muss erstens mein Team briefen, ich muss mein Board briefen und ich möchte auch ja ein kontinuierliches Monitoring aufbauen. Ich muss mich öfter damit beschäftigen. Ich muss vielleicht auch noch mal eine Reise im Unternehmen organisieren, um auch andere Kollegen von anderen Abteilungen, wenn das jetzt zum Beispiel der Entwicklungschef war, dass er sagt, okay, ich muss meinen Produktionsleiter und vielleicht auch Head of Purchasing, muss ich auch mal mitnehmen. Ne? Und wir müssen da einfach viel mehr machen. Und das Dritte ist, und das ist ja auch so eine allgemeine Tendenz, aber dass man auch einfach offen sein muss, mehr Offenheit haben muss für Partnering. Mhm. Also Volkswagen macht das ja schon so ein bisschen vor, mit Xiaopeng und auch mit Gotion im Batteriebereich, Xiaopeng im Softwarebereich zusammenzuarbeiten, also ein Partnering einzugehen. Das sind so, denke ich, die drei großen Learnings.
Ja, vorhin waren wir dabei zu sagen, was sind die Maßnahmen, was die Teilnehmer für sich generiert haben nach der Reflexion. Man hört eigentlich daraus, im Grunde genommen ist doch die Foresight-Reise ein wichtiger oder man kann sagen fast unerlässlicher Schritt, um überhaupt zu dieser Gedankenveränderung zu kommen. Und ich glaube auch fast ist so wichtig, dass dieses Wissen muss unbedingt auch von anderen Teilnehmern besucht werden, weil man kann ja nicht wirklich gegen eine Windmühle kämpfen, wenn man allein in China war und mit diesem Wissen zurückkommt und versucht, diese Gedanke zu umzusetzen, schneller sein oder mit Partnering, das geht ja nicht. Ne? Insofern, das ist schon in der Natur der Sache, dass man sagt, man muss eigentlich weitere Key Players aus dem Unternehmen mitzunehmen nach China. Wenn du nochmal oder mehrere China-Reisen organisierst, um anderen Kollegen diese Teilnehmer eurer Gruppe zu zeigen, was China so los ist, Unternehmen oder welche Art von Impulse wollt ihr unbedingt noch geben, was vielleicht diesmal etwas zu kurz gekommen ist?
Also ich denke, wenn man das jetzt so macht, wie wir das diesmal gemacht haben, also als gemischte Gruppe vom Verband aus und so thematisch orientiert, dann kann man vielleicht vorher noch besser verstehen, wo die Unternehmen aktuell stehen. Mhm. Ja, das kostet natürlich einiges an Zeit. Das ist auch immer die Frage.
Du meinst die Vorbereitung nochmal gezielt macht.
Richtig.
Die Frage nochmal besser abholt.
Genau, aber das ist bei so einer Reise, also jetzt wenn man das als so gemischte Gruppe macht und so eine thematische Reise macht mit einer gemischten Gruppe, natürlich schon einigermaßen schwierig. Man braucht ja eine gewisse Vorlaufzeit. Wenn man jetzt natürlich eine unternehmensinterne Reise macht mit einem gezielten Vorsatz, also wirklich zu sagen, okay, wir möchten entweder einen neuen Impuls setzen oder wir wollten Sachen bestätigen, an denen wir vorher schon theoretisch gearbeitet haben und wir wollen 10, 15 Leute schicken als Team, dann kann man das natürlich nochmal viel gezielter vorbereiten oder würde ich auch sagen, das sollte man viel gezielter vorbereiten mit dem Team und dem Unternehmen gemeinsam, damit man im Vorlauf wirklich genau absteckt, was die Ziele sind, wo man aktuell steht und auch so ein bisschen challenged nochmal, schon vorher challenged, ob die Perspektiven oder die Sichtweisen, die man hat, wirklich so realistisch sind, bevor man überhaupt geht.
Und so eine Reise, welche unterschiedliche Bedeutung haben Sie für vielleicht große Konzerne oder für etwas kleinere Mittelstandsfirmen? Welche Art von Kollegen aus diesen Unternehmen sollen dabei sein und welche Auswirkungen könnte das erzielen?
Also ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, alle, die sich mit Unternehmensstrategie, Geschäftsmodellen oder Geschäftsmodelltransformation, R&D und natürlich auch, wenn es Foresight-Einheiten gibt, also zukunftsgerichtete strategische Abteilungen, dann sind das die richtigen Ansprechpartner oder die richtigen Teilnehmer, die richtigen Personen.
Und bei Mittelstand? Meistens haben die Mittelständler leider keinen Strategiemensch.
Richtig, beim Mittelstand ist es ja eher so, dass es meistens der Geschäftsführer macht und es ist auch eher spontan oder situativ, würde ich jetzt mal sagen, weniger strukturiert und organisiert. Das ist vielleicht beim Mittelständler auch wirklich gar nicht immer nötig. Also wenn man kann das schon auch in einem kürzeren Projekt gut machen oder dass man es halt im projektmäßig sozusagen immer mal wieder macht, alle paar Jahre, aber da ist es dann eher der Geschäftsführer, würde ich sagen. Auch weil der natürlich letztendlich die Strategie sehr stark alleine bestimmt mit einigen wenigen normalerweise ausgewählten Personen im Unternehmen.
Wenn du sagst, ein Learning ist ja, man möchte vieles anders machen, insbesondere schneller, China Speed, ich muss viel reporten, schneller reporten und auch andere Kollegen mitnehmen. Warum ist es diese China Speed bei diesen Unternehmen so schwierig? Haben die in der Diskussion auch mal so ein bisschen geäußert, warum in Deutschland so schwerfällig ist, etwas schneller zu machen in deren Organisation?
Ja, es sind natürlich große Konzerne. Es hat aber auch mit den hierarchischen Strukturen zu tun. Also das ist, glaube ich, da spreche ich kein Geheimwissen aus. Aber es sind halt einfach oft sehr viele hierarchische Ebenen. Und wir sehen ja gerade bei der Automobilindustrie, dass die auch abgebaut werden zum Beispiel. Das ist sicherlich ein Grund. Also es ist einfach. Also kommen ein paar Sachen dazu. Da gibt es also in diesen Hierarchien, auch im Mittelmanagement, dann natürlich Personen, die vielleicht fünf bis zehn Jahre von der Pension entfernt sind, die dann natürlich auch in der Regel, ohne dass ich irgendjemand das persönlich vorwerfen will, aber es sind eben nicht weit von der Pension entfernt, ist die Frage, ob man sich nochmal so einen riesen Stress ans Bein bindet, sozusagen. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der immer wieder diskutiert wurde. Und
Also dazu fällt mir ein, ich denke, das ist wahrscheinlich auch eine Idee für die nächste Reise bei den Technologiekonzernen in China, weil sie sind ja auch Konzerne. Vielleicht, dass man nicht nur Punkte, also Blick auf die Technologie oder Anwendung wirft, sondern auch etwas über die interne Organisation und Prozesse und wie die geführt werden, wie die Motivation und KPI. Ich weiß noch, dass ich ein Event organisiert habe von 24. Es geht um interne KPI-System, OKR-System von ByteDance. Das war für viele deutsche Mittelständler, die da dabei waren, total überraschend, wie man so ein KPI-System aufbaut und wie stringent das, konsequent man das da umsetzt. Ich denke, das ist auch quasi ein anderer Blick auf den Erfolg von der chinesischen Konzern. Das könnte nochmal ein zusätzlicher Aspekt sein für die nächste Reise.
Das stimmt, ja. Absolut.
Dann freue ich mich natürlich für die nächste Reise, für die Teilnehmer der nächsten Reise, wenn Sie das noch ein bisschen mehr. Habt ihr schon eine neue Reise geplant?
Ja, also wir haben jetzt für dieses Jahr, eine Reise ist bereits in der Bewerbung mit dem Karlsruhe Institute of Technology. Da geht es auch um ein sehr spannendes Thema. Du hast es, glaube ich, auch vorhin schon erwähnt, also Innovation made in China. Wie treiben Unternehmen in China Innovation? Wie mache ich made in China for China? Also nicht nur made in China, sondern auch develop in China for China und Asien und potenziell auch die Welt. Da sind wir im Raum Shanghai unterwegs. Da besuchen wir Firmen wie Sartorius, Volkswagen, aber auch chinesische Player wie Estun oder Huawei. Und da geht es eben darum, das gesamte unternehmerische Environment in China zu sehen. Also nicht nur die chinesischen Unternehmen, sondern auch die deutschen Unternehmen, die erfolgreich bestimmte Strategien und Taktiken schon sich angeeignet haben, um in China schneller innovativ zu sein und wie auch Partnering zum Beispiel dort funktionieren kann an der einen oder anderen Stelle sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass das auch wieder sehr, da geht es dann, das passt ganz gut zu deiner Frage von gerade eben, sehr stark um die Prozesse, wie das so in den Unternehmen wirklich organisiert wird. Dann werden wir Ende Mai auch noch einen Foresight-Trip zum Thema Low-Altitude-Economy machen, also wo es wirklich ganz gezielt nur um Drohnen und Flugtaxen geht. Das wird in Shenzhen stattfinden, vor allem also Shenzhen und Guangzhou, weil dort Ende Mai der World Drone Congress stattfindet, zu dem wir dann auch eingeladen sind, dem wir auch teilnehmen werden. In Kooperation mit der Shenzhen Drone Association. Also Shenzhen ist ja einer der wirklich international größten Hubs mit DJI und so weiter für die Drohnenindustrie insgesamt. Und da gibt es auch die einflussreichste Business Association im Bereich Drohnen. Das sind mal zwei im Frühjahr. Dann vermeiden wir normalerweise immer Juni, Juli, August, weil Regenzeit,
heiße Sommer
und Regenzeit und sehr heiß, ganz genau. Und dann Richtung Herbst haben wir jetzt in der Vorbereitung ein sehr spannendes Programm zu Humanoid Robotics. Da will ich noch nicht zu viel verraten, da kommt das Programm bald auch in 3 Wochen. Aber das wird auch sehr, sehr spannend. Und da muss ich die Woche nochmal sprechen, aber ich habe gehört, der OAV hat auch Interesse, wieder eine Reise zu organisieren dieses Jahr. Würde ich mich auch wahnsinnig darüber freuen, weil das natürlich auch großen Spaß macht, mit so einem erfolgreichen und alteingesessenen im positiven Sinne Verein oder Verband sowas zu organisieren.
Ja, das scheint ja ein sehr erfolgreiches Projekt zu sein, die Reise. Und wenn so viele Rückmeldungen kommen und Bedarf gemeldet sind, ja, ich bedanke mich für unser erstes Gespräch. Wir wollen noch im folgenden Gespräch über deine persönlichen Eindrücke auch nochmal sprechen und vieles mehr. Und erstmal vielen Dank und bis nächstes Mal.
Ich freue mich darauf und ebenfalls vielen Dank.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.